Willkommen bei Next Level Change, Erfolgsfaktoren für Veränderung. Ihr Podcast für praxisnahe Impulse, die Ihre Veränderungsprojekte auf das nächste Level bringen. Durch die heutige Episode begleitet Sie Ihr Moderator, Professor Christoph Schönfeld. Viel Spaß!
Herzlich willkommen bei Next Level Change, deinem Podcast für zeitgemäßes Veränderungsmanagement. Hier sprechen wir über Fragen, wie Veränderung gelingen, in Organisation, in Führung und bei uns selbst. Heute geht es um das Thema, das viele gerade beschäftigt, nämlich wie kann HR-Tech helfen, Menschen durch den Wandel und Dynamiken zu führen, ohne dass der menschliche Faktor verloren geht. Mein heutiger Gast ist Gero Hesse. Er ist Founder und CEO von Embrace, das er 2011 aus dem Bertelsmann-Konzert heraus gegründet hat. Und Embrace begründet sozusagen innovative Angebote aus den Bereichen Recruiting, Retention und HR-Tech. Zudem hört und liest man viel von ihm im Saatkorn, einer der bekanntesten HR-Blogs und auch Podcasts im deutschsprachigen Raum. Und Saatkorn ist ja nicht nur der Fokus und der Titel, wenn es darum geht, sich zu informieren zum Thema Recruiting, Retention und HR, sondern es ist irgendwie für mich so eine Plattform, die ja auf Zukunftstrends, Haltung und Praxisbeispiele fokussiert und diese drei Bereiche auch irgendwie sehr, sehr gut integrativ betrachtet. Und Gero ist einer der Menschen im HR, in der HR-Welt, die sehr stark inspiriert. Ein Mensch, der ja vernetzt denkt und mutig vorangeht. So habe ich ihn zumindest in ganz, ganz unterschiedlichen Situationen erleben dürfen. Und es freut mich natürlich heute total, mit einem so der sichtbarsten Stimmen für modernes HR in Deutschland sprechen zu dürfen. Und ich hatte das auch gerade schon kurz erwähnt, dass ich es ganz, ganz toll finde, dass Gero sich die Zeit genommen hat, einfach mit uns darüber zu sprechen, wie Technologie, Haltung und Leadership zusammenwirken. Und wenn es darum geht, sozusagen auch die Arbeitswelt menschlicher auf der einen Seite, aber auch datengetriebener und auch vielleicht zukunftsfähiger zu gestalten. Und ich bin davon überzeugt, dass so echte Transformation vor allem dann gelingt, wenn Technologie auf Haltung trifft und Führung den Mut hat, auch die Menschlichkeit neu zu denken. Lieber Gero, herzlich willkommen bei Next Level Change und ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung, Christoph. Ist auch mal schön, anders da zu sitzen als Interviewer und nicht als Fragensteller. Also ja. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich hoffe, ich kann irgendwas dazu beitragen und danke für die sehr netten Worte hier gleich zu Beginn.
Freue ich mich sehr. Danke. Ja, danke. Und da hört ihr das auch sofort, ne? Gero ist einfach ein ganz toller Mensch, der einfach sich auch selber gar nicht so sieht in der Relevanz, in der er unterwegs ist. Und das ist auch irgendwie, finde ich, auch ein ganz, ganz tolles Moment von Menschlichkeit und auch von Expertise, dass das sozusagen stattfindet. Und das unterstreicht so ein Stück weit das, was ich für dich empfinde, nämlich einfach immer sehr kritisch, aber auch offen und freundlich auf Dinge und Herausforderungen zuzugehen. Und vielleicht da wäre auch so ein Einstieg, so wenn du die aktuelle Entwicklung in Unternehmen ansiehst, du bist ja da sehr, sehr viel unterwegs und umtriebig und hast die Möglichkeit, mit ganz, ganz unterschiedlichen Menschen zu sprechen. Und wie siehst du das gerade? Also welche Trends und Dynamiken prägen aus deiner Sicht gerade so das Veränderungsmanagement? Und wie gehen auch die Unternehmen so mit den Veränderungsdynamiken gerade um?
Ich glaube, dass wir gesamtgesellschaftlich an einem schwierigen Punkt gerade stehen und das spiegelt sich in den Unternehmen. So würde ich das mal formulieren.
Ja.
Wenig überraschend. Man könnte ja eigentlich sagen, seit der Pandemie gibt's quasi einen großen exogenen Einschnitt nach dem anderen. Also die Pandemie war sicherlich das erste. Der Überfall von Putin auf die Ukraine, das zweite, verbunden mit ganz vielen nachgelagerten Effekten. Der Tatsache, dass Deutschland sich auf einmal wiederfindet in der Mittelmäßigkeit, vielleicht positiv ausgedrückt, gefühlten Mittelmäßigkeit zumindest, weil wir über die Jahre vergessen haben, in den guten Jahren sozusagen vorzusorgen und zu berücksichtigen, dass eins kontinuierlich ist, nämlich Veränderung. Und wir haben uns jahrelang so verhalten, insgesamt als würde es Veränderung gar nicht geben. Und jetzt merken wir, Veränderung ist da. Und das wirft uns alle total durcheinander. Das ist jetzt so eine Gesamtantwort bezogen auf die Unternehmen, denn darüber wollen wir reden.
Ja.
Und finde ich das ganz faszinierend, dass wir bis zur Pandemie eigentlich, kann man sagen, auch so ein bisschen saus und raus gelebt haben. Ne? Es ging der deutschen Wirtschaft gut. Dementsprechend hatten wir andere Herausforderungen als derzeit. Die Pandemie hat auf einmal uns gezeigt, dass viel von dieser New Work Versprechung auf einmal wahr wurde. Hybrides Arbeiten, Arbeiten, zwangsweise Vertrauenskultur, weil es gar nicht anders ging. Man hatte die Leute auf einmal ja nicht mehr im Büro und konnte sie auch nicht mehr zurückbeordern. Und das war ganz interessant, weil ich damals gedacht habe, das wird ja sowieso passieren. Und ich habe gedacht, das dauert alles viel, 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 viel länger. Die Pandemie hat dann dazu geführt, dass es alles ganz schnell kam. Jetzt machen wir schnell vorlaufzeitlich. Ein paar Jahre später sind wir in einer wirtschaftlich sehr volatilen Situation mit exogenen Einflüssen von der Politik, von der Wirtschaft, von Technologie, die manchmal regelrecht bedrohlich wirken kann. Also man kann sich in so Angst-Zukunftsszenarien verlieren, was aber natürlich mir auch nicht hilft. Und viele Unternehmen machen die Rolle rückwärts. Aus Vertrauenskultur wird auf einmal dann doch wieder Misstrauenskultur. Aus hybrider Arbeit oder Remote-Arbeit wird auf einmal doch wieder bitte alle ins Büro zurück. Und so kann man das weiterführen. Überall wird gespart. Viele der vermeintlichen Errungenschaften aus dieser New Work Bubble werden wieder zurückgedreht. Das ist unangenehm, denke ich, an vielen Stellen und gleichzeitig auch normal. Also halt so, ne? Wenn Krise da ist, dann sind andere Dinge relevanter als in guten Zeiten oder in einer Krise, die ganz anders induziert ist. Also in der Pandemie war die Wirtschaftslage zwar kurz, auch nicht so gut, aber das waren nur ein paar Wochen oder vielleicht ein paar Monate und dann hat man gedacht, ja, läuft ja alles. Ne? So. Und das sind wir halt im Moment nicht. Ne? Wir erleben, dass Wandel die einzige Konstante ist. Jetzt soll ich mal auf, ich kann noch lange weiterreden, aber so erlebe ich das.
Nee, genau. Und ich glaube auch, dass das total spannend ist, nochmal da die Perspektive von dir mit reinzunehmen, auch was du erlebst, nämlich auch, das beobachte ich durchaus auch, sodass das Thema die notwendige oder der notwendige Vertrauensvorsprung, den ich sozusagen über die Pandemie mitgeben musste, weil ich die Mitarbeitenden im Homeoffice hatte, wird jetzt so ein bisschen wieder zurückgenommen. Und das wirkt natürlich irgendwie nicht positiv stärkend auf die Mitarbeitenden ein, sondern die haben den Eindruck so, warum brauchst du jetzt wieder mehr Kontrolle und warum traut man mir den Umgang irgendwie mit Neuem weniger zu, warum soll ich irgendwie stärker wieder präsent sein? Du sagtest das auch gerade, dass es irgendwie ja was Natürliches ist, dass man in Krisensituationen auch wieder sagt, na okay, ich muss gucken, wie meine Mitarbeitenden laufen und wenn ich mit den Studierenden spreche, die finden das dann irgendwie nicht so gut. Also die sagen dann auch, naja, also warum vertraut man mir jetzt nicht mehr und warum muss ich jetzt wieder präsenter in den Unternehmen sitzen, obwohl wir einfach das auch gut zu Hause geleistet haben und was ist da, was siehst du da an Vorteilen auch? Weil es muss ja auch einen unternehmerischen Mehrwert haben, dass man jetzt so einen Trend wieder sieht, zurück ins Büro. Also was schwingt oder was siehst du da, was sich darüber zeichnet?
Also ich fange erstmal so an. Ich, neben dem Blog und Podcast, bin ich ja auch CEO einer Unternehmensgruppe, einer kleinen Unternehmensgruppe. So. Wir machen das nicht mit der Rolle rückwärts. Also wir sind weiter remote und hybrid unterwegs und ich würde meinen, wir haben auch weiterhin eine Vertrauenskultur. Aber wir sind auch Teil dieses Wirtschaftssystems und du kannst dir vorstellen, wenn der Schwerpunkt des, der eigenen Geschäftstätigkeit nicht nur, aber auch im Themenfeld Recruiting liegt, dann sind die Zeiten gerade mal nicht so schnuckelig, wie sie vor 3 bis 4 Jahren waren.
Ja.
Das heißt, als Führungskraft und jetzt als CEO von der Gesamtveranstaltung habe ich eigentlich mit Ambidextrie zu tun. Ich habe mich früher mal gefragt, was soll das heißen? Weithin die Führung, ja. Das ist genau das, was ich gerade selber erlebe. Es gibt Bereiche halt, wo man genau hingucken muss, wo man vielleicht auch Spar- und Kostenmaßnahmen hat. Das will ich jetzt nicht gleichbedeutend mit, die Leute müssen ins Büro, weil ich glaube, das ist nicht egal. Aber du hast Abbaudiskussionen bei gleichzeitigen Aufbaudiskussionen, was in anderen Geschäftsbereichen wirklich gut läuft. Und das habe ich in dem Ausmaß selten erlebt. Wenn ich mich mit anderen CEOs unterhalte, dann ist das bei denen eigentlich überall das Thema, ne? Dass man weiß, das ist jetzt so und man ahnt auch, das wird auf lange Zeit erstmal so bleiben. Hm. Das hat auch mit der Wirtschaft zu tun, der Wirtschaftslage. Das hat aber auch was mit Technologie zu tun, die halt auch umwälzend ja gerade wirkt in den Szenarien. Also was mit KI alles möglich ist und vor allen Dingen, was heute Ende 2025 möglich ist im Vergleich zu dem, was vor einem Jahr möglich war, das ist wirklich dramatisch. Und da muss man sich als Führungskraft halt auch fragen, wie man dem Ganzen hinterherkommt. Das heißt, für mich ist die Diskussion zu kurz betrachtet. Und das, ich weiß, dass du das auch anders siehst. Ich hatte das ja eben aufgebracht mit der Pandemie, ne, zu sagen, ja, hat das jetzt nur was mit der Frage zu tun, arbeiten wir im Büro oder nicht?
Ja.
Weil wir dabei ja den größten Anteil der Arbeitenden in Deutschland gar nicht berücksichtigen. Die meisten sind ja gar nicht White-Collar-Büro-Arbeitende. Ne?
Genau, ja, glaube ich auch. Wenn du mal auch im Gesprächen vielleicht mit anderen CEOs oder auch mit Angestellten sprichst und da sozusagen mal drauf fokussierst, was glaubst du denn, hilft denn, wenn wir den Wunsch haben, Veränderungen nicht nur anzustoßen und auch sozusagen den Umgang mit Veränderungen anzustoßen, sondern zu gucken, wie kriege ich den vielleicht auch noch nachhaltig verankert in den Organisationen? Welche Learnings hast du sozusagen da aus deiner Praxis? Oder was würde denn oder hilft aus deiner Sicht, um auch nachhaltig den Umgang mit Veränderung positiv zu beeinflussen? Gibt es da so Punkte, die du siehst? Also ist das Thema, ich muss sehr stark in die Klarheit, in die Transparenz gehen. Hattest du ja auch gerade schon gesagt, dass das Thema Klarheit immer hilfreich ist. Oder auch das Thema Ehrlichkeit. Ja, also wo stehen wir gerade und lass uns bitte da drüber sprechen. Oder ist es das Thema Vertrauen, also jedem Einzelnen möglichst viel Vertrauen zu schenken, dass er das ins Gelingen kriegt? Oder was sind das so für Themen, wo du sagst, naja, das würde ich Unternehmen empfehlen und das ist aus meiner Erfahrung einfach hilfreich im langfristigen Umgang oder im langfristigen positiven Umgang mit Veränderungen?
Ja, du hast jetzt ganz viel von dem schon genannt, was ich jetzt auch sagen wollen würde. Das ändert aber nichts daran, dass ich glaube, dass das richtig ist. Also los geht's erstmal eigentlich, finde ich, mit Transparenz und Vertrauen, dass man wirklich klar darstellt, wo das Unternehmen gerade steht, was Handlungsoptionen sind und was dann sich daraus ergebende zukünftige Pfade sein können. Ne? Also in der Regel sind das ja verschiedene Szenarien, wo bei näherer Betrachtung dann rauskommt, wir gehen diesen Weg, weil.
Ja.
Ich finde, das muss man den Menschen erklären, auch wenn teilweise die Erklärung sehr unbefriedigend ist, weil es unter Umständen bedeuten kann, dass man sagt, wir werden diesen Unternehmensbereich so nicht weiterführen. Das kann man so sagen, dass man einfach sagt, so ist es. Man kann das auch sehr genau erklären, warum man zu so einer Entscheidung gekommen ist. So, und an so einem Radikalbeispiel finde ich das ganz gut betrachten. Es geht wirklich darum, Transparenz offen, klar und trotzdem vertrauensvoll damit umzugehen. Das kann ja erstmal nur ein Angebot der Führung an die Mitarbeitenden sein, die dann aus eigener Erfahrung weiß ich mal mehr oder mal weniger stark darauf eingehen. Aber Grundhaltung, glaube ich, ist das, zumindest für mich der Weg aus meiner Erfahrung als am Erfolgsversprechenden echt sehe. Und dann hat das ganz viel mit Kommunikation zu tun. Ne? Also dass man eigentlich permanent erklärt, erläutert, warum tun wir das jetzt und wie tun wir das. Ich finde, dass eine gewisse Form von Berechenbarkeit dazu gehört, was nicht bedeutet, dass es nicht auch mal Überraschungen geben kann, lieber oder unliebsamer Art, aber dass die Mannschaft oder das Team sich darauf einstellen kann, dass man wertschätzend auf Augenhöhe und mit Vertrauen in den Dialog geht. Ob der Dialog dann immer so ausfällt, wie sich die oder der Einzelne das wünscht, das steht auf einem anderen Blatt.
Ja.
Dass man erstmal weiß, da ist Gesprächsfähigkeit da und auch Dialogfähigkeit.
Dieses Thema radikale Offenheit in auch wirklich in Veränderungen, wo wir noch nicht wissen, was passiert. Also auch die Unsicherheit zu formulieren, auch vielleicht eine sehr hohe innere Transparenz zu zeigen. Also ich spreche mit Vorständen, die dann sagen, ja, das Thema Angst anzusprechen, auch das Thema Unsicherheit anzusprechen, zu sagen, ich weiß es auch nicht, aber ich habe ein gutes Gefühl oder bestimmte Wahrscheinlichkeiten zeigen mir, dass das der richtige Weg ist. Ist das was Führungskräfte aktuell viel stärker für sich aufnehmen müssen, so als Rollenverständnis, also so eine neue Art von Führung benötigt einfach auch diese radikale Transparenz in Kommunikation, auch mit Unsicherheit sozusagen besser klarzukommen, also nicht so der Fels in der Brandung, sondern auch sowas wie so eine Treibsandtauglichkeit zu haben, auch offen zu sein, zu sagen, okay, wir müssen uns halt bewegen, wir müssen schnelle Reflexionsschleifen fahren, gucken, ist das sinnvoll, welcher Weg zeichnet sich jetzt gerade auf und genau, also wie würdest du das so sehen? Welche Rolle hat Führung und mit welchem Verständnis, mit welchem Mindset, mit welcher Haltung brauchst du da eine neue Art von Führung?
Ich glaube, dass diese alte Idee der Fels in der Brandung der Komplexität unserer heutigen Zeit nicht mehr unbedingt gerecht wird, ne? Weil ja, die Veränderungen einfach permanent stattfinden, aus verschiedensten Ecken kommen, super dynamisch sind. Hm. Glaubt einem ja auch keiner, ja, dass man da steht, allwissend Bescheid weiß, wo der Hase langläuft. Also, ich will jetzt nicht sagen, es mag Persönlichkeiten geben, zu denen passt sehr gut. Ich kann nur für mich jetzt reden, das ist nicht das. Umgekehrt aber zu sagen, radikal offen, immer total transparent, das schafft auch nicht immer nur Sicherheit bei Mitarbeitern. Man muss also sehr genau gucken, mit wem spreche ich jetzt gerade und was löse ich eigentlich bei meinem Gesprächspartner aus? Mhm. Also ne, dann zu sagen, ich habe ja selber Angst oder ich weiß es doch auch nicht, so nach dem Motto, lass mich in Ruhe. Ich glaube, dass das die beste Lösung ist. Also die Aussage wäre wahrscheinlich besser, ja, das betrifft mich auch. Ne?
Ja.
Von Angst wäre jetzt ein deutlich radikaler Ausdruck, aber es betrifft mich auch. Ich denke da auch drüber nach.
Ja.
Und es gibt folgende verschiedenen Szenarien, wie wir damit umgehen können. Und lass uns doch mal gemeinsam vielleicht auch überlegen, was der beste Weg ist. Also das ganze Thema Co-Creation, die Leute mitnehmen, aber auch mit zu Gestaltenden zu machen. Es geht nicht immer, aber es geht verdammt oft. Dann macht es immer Sinn, das zu tun. Ne?
Ja. Und das finde ich auch ganz wunderbar, Gero, nämlich ein tolles Menschenbild, was du da zeichnest, was ich auch unterstreichen würde und stärken würde, nämlich, dass viel Optionsraum und viel Möglichkeit und viel Lust auch an Verantwortung durchaus da ist. Und dass das sozusagen ganz, ganz toller Hebel ist, wenn man es als Führungskraft irgendwie da positiv drauf einwirken kann, dass das sozusagen gestärkt wird. Ähnlich wie deine Erfolgsgeschichte auch im Bertelsmann-Konzern, also ne, mit dieser Möglichkeit als Entrepreneur aktiv zu sein. Das ist ja irgendwie auch eine ganz tolle Geschichte. Und natürlich, das kann nicht jeder, aber ich glaube, mehr als man denkt häufig. Ne? Also so, das ist, oder?
Ja, das kann gut sein. Also ich wollte gerade sagen, nur weil eine Person das will, in dem Fall ich, im Bertelsmann-Konzern passiert das ja nicht automatisch.
Ja.
Da brauchst du auch Förderer oder FörderInnen. Whatever, ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Vor allen Dingen brauchst du eine Unternehmenskultur, die sowas erlaubt. Ich glaube, das liegt nicht an jeder Ecke. Bei mir hätte es dazu geführt, wenn das nicht möglich gewesen wäre, dass ich gegangen wäre. Dann hätte ich das, was ich machen wollte, halt versucht selber zu machen. So war es, glaube ich, für beide Seiten gut.
Ja.
Für den Konzern, für mich aber auch. Ne?
Also ja.
Ich will nur sagen, dass das Wollen eines Individuums in einem Konzern alleine ist nicht entscheidend. Ne?
Ja, sondern es gehört auch immer so ein Strukturmoment dazu, ne, klar. Also sonst ist, aber da muss ich auch sagen, das ist eine ganz spannende Entwicklung, finde ich auch, so ein Selbstbewusstsein der jüngeren Generation zu sehen, bei meinen Studierenden zu sagen, wenn es irgendwie nicht aufgeht, dann springe ich halt raus. Und es ist auch völlig in Ordnung, dass Erwerbsbiografien nicht mehr so linear sind wie vor 20, 30 Jahren.
Ne? Das finde ich auch. Und das ist lustig. Ich habe letzte Woche auf einer anderen Veranstaltung mit jemandem gesprochen. Eine Person meinte dann, ja, aber du machst ja jetzt halt 25 Jahren das Gleiche. Ich sagte, ja, sieht manchmal von außen so aus. Jetzt erkläre ich etwas tiefer reinschauend mal, warum das nicht so ist und warum man sich sehr, sehr stark verändert hat. Ein ganz guter Dialog, ne? weil auf den ersten Blick man sieht, da ist eine lange Betriebszugehörigkeit, muss es nicht bedeuten, dass man die ganze Zeit dasselbe macht. Und ja, umgekehrt jemandem vorzuwerfen, du hast ja alle 3 Jahre gewechselt, auch dafür kann es ganz unterschiedliche Gründe geben. Also mein Plädoyer wäre ja immer eher auf das zu schauen, was die Person ausmacht und was sie im Sinne von Skills, Fähigkeiten, Kompetenzen so mitbringt.
Ja.
Zweitrangig, wie das erworben wurde, meine Meinung zumindest.
Ja. Was glaubst du denn, welche Art von innerer Haltung ist irgendwie Förderungs- oder welche würdest du gerne stärken, ausbauen, größer machen, wenn es darum geht, ein gutes Veränderungsmanagement zu implementieren? Was sind das so für Faktoren, die ich da irgendwie als Mitarbeitende oder als Beteiligter mitbringen sollte?
Neugier. Sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen, Technologieoffenheit, Innovationsoffenheit, was in Deutschland manchmal schwierig ist, zu akzeptieren, dass Scheitern okay ist. Also nicht alle Ideen, die man sich so vornimmt, die werden ja Realität.
Ja.
Bei mir sind viele Dinge im Laufe der Jahre gescheitert, aber ich hatte zumindest immer die Traute, es auszuprobieren. Ja? Und auch das finde ich wichtig, das mitzubringen. Und das wäre auch ein Appell an Organisationen, Scheitern ja salonfähig zu machen. Natürlich sollte es permanent bei denselben Themen scheitern und dauernd dieselben Fehler aufs Neue machen. Aber wenn du nicht dich traust, neue Dinge auszuprobieren, dann werden auch nicht die 2, 3, 4 Leuchttürme, die im Laufe der Jahre entstehen können, kommen. Weil du halt immer zu vorsichtig bist. Ne?
Ja, und das würde ich auch, also das finde ich so toll, Gero, wenn sich das stärken würde, ne? Also Lust an Scheitern und das hat auch sowas von Freimut zu tun, ne? Also auch zu verstehen, dass wahre Innovation immer auch mit dem größten Prozentsatz an Scheitern gekoppelt ist, weil man es einfach nicht weiß, ob es aufgeht oder nicht, ne? Wunderbar.
Eine Sache kurz dazu sagen, Christoph, Lust am Scheitern würde ich es jetzt nicht nennen. Also in the game, weil ich gewinnen will. Aber zu akzeptieren, dass Scheitern mit dazu ist normal, dass nicht alles immer klappen kann. Und das Schöne am Scheitern ist, dass man Dinge lernt und weiß halt, das war jetzt nicht der richtige Weg, was habe ich gelernt, das versuche ich zu vermeiden. Und daraus entstehen dann wieder Dinge, wo es dann auch klappt auf der anderen
Seite. Ja, wie würdest du das Thema Technologie sozusagen sehen für dich? Also ich beschäftige mich sehr stark mit dem Thema, wie kann künstliche Intelligenz uns helfen, Führung zu vereinfachen in Veränderungsprozessen? Und wie würdest du drauf blicken auf das ganze Thema künstliche Intelligenz in Veränderungsprozessen? Wo siehst du da Potenzial oder wie blickst du da drauf, Gero?
Ich glaube, dass Veränderungsprozesse, also die Analyse von Situationen und dann die Überlegung, was müssen wir jetzt eigentlich tun, deutlich schneller werden kann. Also dass man überhaupt erstmal erfasst, was passiert gerade, was ist die Situation, in der wir uns überhaupt befinden, um dann zu überlegen, was müssen wir jetzt eigentlich tun. Ich glaube, das kann durch KI deutlich, deutlich schneller geschaffen werden und dass man sich eigentlich in dem Sinne mit der eigentlichen Veränderung mehr befasst. Und das wird ja oft so gesagt, aber ich glaube auch daran, je technologisierter unsere Welt wird, desto wichtiger wird der menschliche Faktor.
Ja.
Diese Story geht nur teilweise auf. Ne? Das hätte ich vor 2 Jahren auch noch anders gesagt. Vor 2 Jahren hätte ich immer gesagt, ist doch mega. Wir müssen den ganzen repetitiven Kram nicht mehr machen. Das nimmt uns Technologie ab, KI ab. Wir können uns auf das fokussieren, was wirklich relevant ist. Immer gern erzählt am Beispiel des Recruiters. Du machst nicht mehr diese ganzen nervigen Eintragungen im Bewerbermanagementsystem, sondern du führst halt einen ausführlicheren Bewerbungsprozess, nicht mehr am Menschen. Die Wahrheit ist natürlich, glaube ich heutzutage, dass wir erstmal durch den Tal der Tränen gehen. Wir werden erstmal sehr viele Arbeitsplätze verlieren. Um dann zu erkennen, ja, ganz so geht's jetzt aber auch nicht. Und wir müssen dann überlegen, was diese menschliche Rolle ist. Das Problem ist nur, dass von den Skills, Fähigkeiten, aber auch teilweise Interessen, das natürlich manchmal nicht dieselben Menschen sind. Und das ist dann auch eher eine gesellschaftspolitische Frage, wie wollen wir damit eigentlich umgehen? Aber da könnten wir jetzt eine halbe Podcast-Serie draus.
Genau, ja, das glaube ich auch. Aber das finde ich auch ganz spannend. Also vielleicht nochmal da den Punkt, was ich auch beobachte, ist so eine gewisse Zögerlichkeit im Einsatz von künstlicher Intelligenz in unterschiedlichen Wertschöpfungsprozessen. Also auch im Recruiting. Aber ich sehe es auch bei mir, weil ich mich da ja stark mit beschäftige, im Veränderungsmanagement. Hast du eine Erklärung, woran das liegt?
Ich kann mir vorstellen, dass das einerseits mit dieser deutschen Mentalität so ein bisschen zusammenhängt. Ich muss alles erst 150% perfekt wissen, alle Risiken ausschalten können, bevor ich mich dann auf was Neues einlasse, statt erstmal loszulegen, auszuprobieren, auch mal zu scheitern, dann daraus die Schlüsse zu ziehen. Also guck in die USA, das ist genau der Weg, den ich gerade skizziert habe, wie die generell mit dem Themenfeld umgehen. Deutschland macht es halt ingenieurstypisch 150% korrekt. Und ich wäre jetzt weder für das eine Extrem noch für das andere Extrem. Ja. Tendenziell sagen, probier doch einfach mehr aus. Und also ich bin so ein Typ, ich muss das selber machen. Ich lese auch Bücher dazu oder höre mir was an, aber eigentlich sitze ich abends total oft selber hier und prompte rum und versuche rauszufinden, was kann ich damit jetzt tatsächlich tun. Ne?
Ja.
Und ich glaube, dieses Spielerische da zu entdecken, und das geht natürlich nicht, wenn du sagst, mein Job ist von 8 bis 16 Uhr und danach mache ich sowas gar nicht mehr. Das muss man vielleicht dann auch am Wochenende oder abends mal machen, sich damit ein bisschen auseinandersetzen, ein bisschen rumspielen. Da lernt man nach meiner Erfahrung, oder ich für mich kann nur sagen, ist das der Weg, ne?
Ja.
Auseinanderzusetzen.
Und also das finde ich auch einen Punkt, so mit Blick auf die Zeit, finde ich nämlich auch nochmal das als ein ganz zentrales Learning, was ich mitnehme aus dem Gespräch, Gero, nämlich sei experimentierfreudig im Umgang mit Neuem und probier dich mal aus. Gibt es einen anderen Punkt, Gero, den du uns empfehlen würdest, wenn es darum geht, mit Neuem gut umzugehen? So, was hast du, so einen Lifehack, einen weiteren Lifehack, zum Beispiel das Thema spielerischen Umgang, selber mal auszuprobieren, das selber in die Erfahrung zu bringen, das finde ich ja ganz, ganz toll, würde ich auch immer unterstreichen und finde das ganz wunderbar, wenn uns das gelingt. Und vielleicht hast du noch einen zweiten oder dritten Tipp für mich oder für uns, das finde ich total toll.
Der zweite, der hängt, vielleicht ist es der gleiche Tipp, habe ich jetzt in der Kürze der Zeit, kann ich es nicht ganz klar sagen, aber dass sie nicht entmutigen, bleibt dran. Also mach weiter und weiter und weiter. Also du hast mich so nett eben anmoderiert, aber viel davon hat eigentlich mit Beharrlichkeit zu tun. Also dein Ding irgendwie auch durchzuziehen und lass dich nicht jetzt zurück zum Thema Veränderungsmanagement ermutigen, nur weil mal was nicht geklappt hat, sondern dann denk über andere Wege nach. Also irgendwann wirst du schon den Weg finden, der richtige ist.
Ja. Also finde ich zwei ganz wunderbare Punkte, die, glaube ich, total helfen, einen besseren Umgang oder einen angstfreieren Umgang mit Veränderung hinzubekommen. Und das würde ich uns ja irgendwie alle wünschen, dass wir in dieser hektischen Zeit, in der hohen Komplexität und Dynamik, in der Verunsicherung einfach genau diese Momente gestärkt werden, zu sagen, ich gehe rein, ich probiere mich aus, ich erlebe es selber, ich lasse mich nicht entmutigen, wenn andere mich da vielleicht im ersten Schritt nicht für feiern, sondern ich bin davon überzeugt, dass ich das auch irgendwie für mich entschlüssel oder für mich weiterbringe. Und das finde ich schon ganz toll.
Vielleicht zusammenfassend, für mich ist, natürlich kenne ich auch Situationen, wo ich entmutigt bin oder mir ganz viele Sorgen mache oder denke, oh Gott, wie soll das alles nur gut gehen? Aber ins Machen kommen ist für mich immer die Lösung gewesen. Also mein ganzes Leben lang schon. Und das ist nicht nur bei der Arbeit so, auch in anderen Kontexten. Aktiv werden, gestalten, selber sich reinhängen. Ne? Das ist wirklich, finde ich, ein guter Lebenstipp.
Total. Gero, ich danke dir für das Gespräch und vor allem für die Lebenszeit, die du da investiert hast in das Teilen deiner Perspektive. Und es waren ganz, ganz viele tolle Punkte drin, über die ich auch nochmal nachdenken werde. Ich werde wie immer mir den Podcast letztlich nochmal anhören und meine persönlichen Learnings nochmal teilen. Und danke dir ganz herzlich, Gero, dass du dabei warst in der Folge und dass du deine Learnings mit uns geteilt hast.
Danke für die Einladung. Hat total Spaß gemacht.
Danke. Ja, ich durfte mir jetzt gerade den Podcast mit Gero nochmal anhören und ich habe so für mich drei Punkte, die ich total super fand und über die ich mich total gefreut habe, dass wir darüber sozusagen sprechen konnten, beziehungsweise dass Gero da einfach eine spannende Perspektive aufgemacht hat. So, der erste Punkt war das Thema Technologie und Menschlichkeit im Einklang, so würde ich das mal umschreiben. Und ich fand es total spannend, dass aus seiner Perspektive eine erfolgreiche Transformation im Unternehmen sozusagen eine Balance zwischen technologischem Fortschritt und der Bewahrung menschlicher Werte besitzt. Und vor allem Führungskräfte sollten da den Mut haben, Menschlichkeit auch neu zu denken und gleichzeitig Technologie als unterstützendes Werkzeug zu nutzen. Das fand ich total spannend, den Gedanken. Und das Zweite, was ich auch wirklich hilfreich finde, ist das Thema Vertrauen und Transparenz, was Gero aufgeführt hat, nämlich, dass in Veränderungsprozessen einfach Vertrauen und Transparenz entscheidend sind und es einfach wichtig ist, offen zu kommunizieren, wo das Unternehmen steht und welche Optionen es gibt, um Vertrauen zu schaffen und Klarheit zu fördern. Also da nochmal nachzudenken, wie kann ich genau diese beiden Bereiche innerhalb von Transformationsprozessen stärken. Und das Dritte, was ich auch wirklich nur unterstreichen kann und was ich einfach ganz wunderbar in dem Gespräch fand, war das Thema Experimentierfreude und Beharrlichkeit. Ja, denn der Umgang mit Veränderung erfordert Experimentierfreude und die Bereitschaft, sich nicht entmutigen zu lassen. Und diese Beharrlichkeit und die Offenheit, Neues auszuprobieren, sich zu entscheiden, um die dynamischen Zeiten erfolgreich zu meistern, ist, glaube ich, auch ein zentraler Schlüssel, um ja zukunftsorientiertes Veränderungsmanagement innerhalb der Organisation zu ermöglichen. Das waren so für mich meine drei persönlichen Highlights, also ne, Technologie und Menschlichkeit im Einklang, das Thema Vertrauen und Transparenz und diese Experimentierfreude und Beharrlichkeit. Also das war ein ganz, ganz tolles Gespräch und ja, seid gespannt auf die nächsten. Ich habe da einige tolle Dinge in Planung mit auch wieder sehr, sehr spannenden Persönlichkeiten, die uns sicherlich den ein oder anderen spannenden Punkt mitgeben können, wenn es darum geht, ja, Veränderung auf ein neues Level zu heben. Also bis bald.
Vielen Dank fürs Zuhören bei Next Level Change. Erfolgsfaktoren für Veränderungen. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, abonnieren Sie jetzt unseren Podcast und bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Bis zum nächsten Mal, Ihr Team von Next Level Change.